Liebe Gemeinde, liebe Freunde, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, hier diesen Dienst zuzudürfen. Und aus früheren Diensten bei euch erinnere ich mich auch, dass eine Reihe von Geschwistern holländischen Ursprungs sind. Und ich glaube, da sagt man Goeiemorgen. Ist das richtig? Glaube ich ja, ne? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Auf Seele Gott zu loben, gar herrlich steht sein Haus. Das haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gesungen. Was haben wir uns nach dem langen, kalten Winter, nach so einem Sommer gesehnt? In unserem Garten explodiert die Natur und die Rosenblüten vermehren sich immer mehr und geben ein wunderbares Bild ab. Und an manchen ist sogar ein wunderbarer Duft zu spüren. Aber bei der nun schon anhaltenden Trockenheit, heute Nacht hat es ja glücklicherweise geregnet, ich habe auf dem Regenmesser nachgeguckt, 10 Liter waren es bei uns für einen Quadratmeter, das war schon einiges. Bei der nun anhaltenden Trockenheit aber, vor allem im Osten unseres Landes, fangen die Landwirte an, sich Sorgen um die Ernte zu machen. Und es wird von zunehmender Waldbrandgefahr geredet. Bei aller Schönheit der Schöpfung Gottes wird uns immer wieder gezeigt, dass sich die Natur leider auch von einer ganz anderen, einer geradezu bedrohlichen und hässlichen Seite zeigen kann. Ich denke an die Naturkatastrophen der letzten Zeit. Zum Beispiel an die schwere Tsunami-Katastrophe in Thailand. Das schwere Erdbeben zu Anfang dieses Jahres in Haiti, bei dem über 200.000 Menschen ums Leben kamen. Oder wenn sich die Erde auftut und wie in Island ein Vulkan Feuer, Lava und Aschewolken speit und der ganze europäische Flugverkehr zum Erliegen kommt. Oder die allerdings vom Menschen selbst verschuldete Erdölkatastrophe im Golf von Mexiko. Dann fragen sich manche unter uns, ob das nicht auch das Reden eines Gottes im Himmel ist. Zurzeit ist die Nordsee ja wunderschön anzusehen. Es macht Riesenspaß, an den Badestellen zu baden und sich zu erfrischen. Aber als in den letzten Jahrhunderten schwere Sturmfluten die Deiche brechen ließen und Tausende von Menschen ertranken, da sprach man von Gerichten eines zornigen Gottes über die sündige Welt. Und eine der schwersten Sturmfluten war die Weihnachtsflut von 1717, am 24. und 25. Dezember. In der allein um Jever 5.600 Menschen ertrunken sind. Insgesamt an der Westküste von Schleswig-Holstein im Budjadinger und Emdischen Land mehr als 18.000 Menschen in einer Nacht ums Leben gekommen. Und auch hier in Jever hat das Wasser Meter hoch gestanden. Das Wasser stand bis unter die Dachtraufen. Und wir haben eine Flutmarke im Turm des ehemaligen Schlosses Marienhausen bei Sande, das später als Ruine abgetragen worden ist, aber die Ruine des Turmes steht noch. Ich bin seit einiger Zeit im Rahmen des ACK, der Gemeinschaft christlicher Kirchen, das ihr ja hier sicher auch habt, im Kirchenführer in unserer alten lutherischen Petrikirche in Westerstede. Nach der schweren Sturmflut von 1717 hat man als Gemeinde ein Altarbild über das jüngste Gericht in Auftrag gegeben. Und dieses Bild hängt jetzt im Chorraum auf der linken Seite. Und ich erkläre den Kirchenbesuchern und Touristen, dass dieses Bild daran erinnern soll, dass wir am Ende unseres Lebens Rechenschaft vor Gott geben müssen. Es geht nicht darum, dass wir hier nur in einem kirchlichen Museum sind, sondern dass wir einfach deutlich machen, dass in der Kirche es um Gott geht. Und unser Verhalten und unser Verhältnis zu Gott. Und so wurde auch die Pest, die ganze Landstriche entvölkerte, als Gericht eines zornigen Gottes verstanden. Von diesen Gerichten Gottes wird uns im Alten Testament berichtet, so zum Beispiel von der Sintflut, wo Noah durch die Arche gerettet wurde mit seiner Familie. Oder der Untergang von Sodom und Gomorra. Einer der großen Propheten des Alten Testamentes, der Prophet Elia, hatte gerade auf dem Karmel, das ist ein Gebirgszug im Norden Israels, das machtvolle Gerichtshandeln Gottes erlebt. Es sollte sich zeigen, wer der lebendige Gott ist. Baal, der heidnische Gott auf der einen Seite oder der Gott Israels auf der anderen Seite. Und dann war als machtvoller Gottesbeweis Feuer auf die Scheiterhaufen herabgefallen. Hunderte von Baals Priestern waren blutig abgeschlachtet worden. Er hatte als Prophet des lebendigen Gottes triumphiert. Trotzdem trachtete man Elia nach dem Leben und er muss fliehen. Und nun ist der leidenschaftliche Gotteskämpfer völlig ausgebrannt. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige im Alten Testament, Kapitel 19. Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Elia erwartet von Gott am Berg Horeb zunächst wieder einen erschütternden Machterweis, so wie er das Handeln Gottes zuletzt ja erlebt hat. Aber Gott zeigt sich weder im Sturm, noch im Donner, noch im Feuer, nicht in Power und gewaltiger Kraft. Es kam ein stilles, sanftes Sausen. Wörtlich heißt es im Hebräischen ein zärtliches Streicheln oder das Geräusch, der Klang sanfter Stille. Elia spürt in dieser Stille die Gegenwart Gottes. Durch die stille, sanfte Berührung Gottes vollzieht sich eine innere Wandlung im Propheten. Der ausgebrannte Gotteskämpfer mit Burnout-Syndrom fängt an, aus der Stille heraus neu zu leben. Es wächst eine neue, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Es geht hier also um Stille, zu der wir aus dem Lärm und der Hektik unserer Zeit neu finden müssen. Es geht also nicht darum, Gott in großen, gewaltigen Ereignissen zu finden, sondern um kleine Zeichen in und aus der Stille. Das Jahr 2010 wurde im kirchlichen Bereich zum Jahr der Stille erklärt. Arbeit und Stille gehören zusammen. Stille ist etwas Gutes. Aber wir kommen so selten dazu. Eigentlich sind wir ja dafür, aber insgesamt, insgeheim laufen wir davor weg. Und oft regieren bei uns nur Hektik und Stress. Der Präsident der Schweizer Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, Pfarrer Heinzer, hat dazu gesagt, ich zitiere, den Menschen fehlt nichts außer der Stille. Das ständige Geschwätz und Geplärr, dem man sich heute aussetzt, erodiert, also vernichtet, die besten Fähigkeiten des Gehirns und verschüttet die Brunnen der Seele. Der Prophet Elia muss, bis er zur neuen Gotteserfahrung kam, 40 Tage durch die Wüste, durch die Stille, 40 Tage, wo ihn nichts mehr abgelenkt hat. Vor einigen Wochen schrieb ein Kollege von mir, ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, in der Nordwestzeitung, dass auch das Gehör öfters mal eine Ruhepause braucht. In der Ruhezeit sollten weder Fernseher, Radio, noch Walkman, noch Musik laufen. Wer seinem Ohr keine Pause gönnt, riskiert dauerhaften Schaden wie Ohrgeräusche, Tinnitus oder einen schleichenden Hörverlust. Und manchmal schaltet das Ohr ganz ab. Dann gibt es einen Hörsturz. Ich habe während meiner beruflichen Tätigkeit hunderte von Werftarbeitern gutachtlich untersucht und dabei sehr oft einen erheblichen berufsbedingten Hörverlust feststellen müssen. Das teilweise unerträgliche Vuvuzela-Gedröse der letzten Wochen wird wohl auch zu Hörschäden führen. Also ich habe nichts gegen Fußball. Ich habe die letzten Spiele, vor allem die fantastischen Spiele der deutschen Mannschaft, auch gestern Abend mit Vergnügen gesehen. Aber der Begleitlärm war manchmal kaum auszuhalten. Aber es ist nicht nur Lärm des Alltags, sondern vor allem die innere Unruhe, die uns plagt. Wir brauchen alle Zeiten und Orte der Stille, des Rückzugs, vielleicht bis zu Zeiten in der Wüste. Also eine Art Auszeit, wo uns nichts stört und nichts ablenkt. Manchmal müssen wir, um nicht krank zu werden, diese Auszeit suchen. Still werden, die Wüste suchen, verzichten, vielleicht auch fasten, damit wir uns nicht verlieren, ich mich nicht verliere, ich die Mitte des Lebens nicht und ich das Leben nicht und ich Gott nicht. Und dann sitzen wir da mit der gesammelten Unruhe unseres Lebens. Das kann man kaum aushalten. Es wird uns nicht leicht werden, die dann entstehende Stille um uns und in uns zuzulassen. Ein mir befreundeter Leiter der Kommunität Weggemeinschaft bei Cuxhaven, Manfred Pagel, hat einmal gesagt: Wenn ich für die Zeiten der Stille nicht bewusst Zeiträume setze, sie also nicht konkret in meinen Tagesablauf einplane, dann finden sie nicht statt. Denn es ist unwahrscheinlich, dass wir unsere Beziehung zu Gott zufällig oder auf Glück vertiefen. Wir müssen uns bewusst etwas vornehmen und unser Leben neu organisieren. Doch es gibt nichts, was unser Leben mehr bereichert als eine tiefere und deutlichere Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Stille werden im Leib, stille werden in der Seele, stille werden im Geist. Nichts tun, nichts wollen, nichts denken. Einfach nur da sein, im Augenblick ausruhen in der bergenden Gegenwart Gottes. Wie ein leeres Gefäß sich Gott hinhalten. Aber dazu müssen die vollen Gefäße erstmal geleert werden. Da ist so viel drin. Unsere Gedanken, mit denen wir uns dauernd beschäftigen. Die Situation am Arbeitsplatz. Die Sorge um Gesundheit und Krankheit. Beziehungsprobleme mit anderen Menschen, in unserer eigenen Familie, mit dem Ehepartner und den Kindern. Wie viel ist da in dieser Schale drin? Was muss da erstmal raus, damit diese Schale von Gott gefüllt werden kann. Der Weg in die Stille ist kein leichter, aber ein lohnender Weg. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Wir haben es vorhin gehört, im Psalm 62, Vers 2 heißt es: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Gönnen wir uns einen, vielleicht auch mehrere Wüstentage. Viele Menschen suchen heute Kloster auf, um Stille zu suchen. Oder machen Retreats. Aber wir haben im Urlaub die Chance, auch zur Stille zu kommen. Übrigens, unser Bund hat eine wunderschöne Broschüre herausgegeben. Auszeit, Impulse für den Familienurlaub. Da sind wunderbare Gedanken drin, wie wir mit der Familie, für uns selber, die Stille wieder neu finden können, wie wir es miteinander praktizieren können, neu auf Gott zu hören. Und dieses Büchlein ist auch hier am Büchertisch vorhanden. Auszeit, Impulse für den Familienurlaub. Gönnen wir uns einen, vielleicht auch mehrere Wüstentage. Dann werden wir auch wieder neu das Reden Gottes, die zärtliche Berührung seines Geistes erleben. Im Gegensatz zu Sturm, Erdbeben und Feuer hat dieses zarte, fast zärtliche, leise Reden Gottes etwas unaussprechlich Wohltuendes, Heilendes, Erquickendes. Es ist fast Medizin, ne? Ich sage öfters als Arzt. Wunderbar. So kann für uns das Wort Gottes zur Medizin werden, für uns, für unsere Seele, für unser Leben, für unsere Planung. Aber so offenbart unser himmlischer Vater in seiner Güte und Gnade sein eigentliches Wesen. Darin liegt unsere Hoffnung. Der ökumenische Kirchentag vor 8 Wochen in München stand unter dem Leitspruch, damit ihr Hoffnung habt. Im Hören auf Gottes Reden bekommen wir neu Hoffnung für unser Leben. Und so wünsche ich uns allen, denen, die noch Urlaub haben oder die sonst Zeit der Stille wieder neu finden, beglückende Gotteserfahrungen durch seinen Heiligen Geist. Amen.